Immer wieder Dezember, der Westen, die Stasi, der Onkel und ich, ist der Titel des Buches, über das wir jetzt sprechen. Autorin ist Susanne Schädlich, eine Frau, die beschreibt, wie ihr Onkel zum Verräter wurde und die DDR-Staatssicherheit ihre Familie auseinandertrieb. Unser Kritiker im Studio ist Wladimir Balzer. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Warum immer wieder Dezember?
Ja, es war tiefster Dezember, als sich ihr Onkel umbrachte, nur wenige Meter von der Wohnung, in der er zuvor jahrzehntelang gelebt hatte, in Berlin-Prenzlauer Berg. Er hatte sich eine Pistole besorgt und lief damit wenige Tage vor Weihnachten 2007 durch sein Viertel und drohte, sich umzubringen. Und als die Polizei eintraf, war es schon zu spät. Der andere Dezember war der Dezember 1977, also 30 Jahre davor, als die Familie von Susanne Schädlich erzwungenermaßen die DDR verlassen musste. Und daran hat der Onkel einen entscheidenden Anteil. Es ist sicherlich Zufall, dass es Dezember war. Es gibt auch noch andere Dezember, die eine Rolle spielen. Aber für die Autorin Susanne Schädlich ist dieser Monat ein Schicksalsmonat.
Was genauer ist passiert mit der Familie der Autorin und besagten Onkel?
Mhm. Wir sollten vielleicht wirklich erst einmal über diesen Onkel reden, den ich jetzt gerade schon erwähnt habe, der sich also im Dezember 2007 umgebracht hat. Karl-Heinz Schädlich, Historiker war er an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften, anglophil, weltgewandt, auffallend gut gekleidet, hochgebildet, garantiert kein typischer DDR-Staatsdiener, aber genau das war er. Er war einer der aktivsten Spitzel, die im DDR-Kulturbetrieb überhaupt tätig waren. Also wenn man heute noch Menschen fragt, die im DDR-Kulturbetrieb eine Rolle gespielt haben, Schriftsteller, Künstler, jeder kennt diesen Namen, denn er war wirklich einer der, ja, der teuflischsten Spitzel, die sozusagen da unterwegs waren. Er hatte sich selbst angedient, er machte Vorschläge, wie er seine Opfer ausspionieren konnte. Er bot an, zum Beispiel ihn pro forma aus der SED auszuschließen, um mehr Vertrauen aufzubauen gegenüber seinen Opfern. Er spionierte Sarah Kirsch aus, Wolf Biermann, Bettina Wegner. Er berichtete über Günter Grass, über viele andere Schriftsteller bei ihren gemeinsamen Treffen, von denen es in den 70ern ja auch sehr viel gab. Und oft eben auch, und da kommen wir wieder zurück zum Buch und zur Familie Schädlich, in der Wohnung des Schriftstellers Hans-Joachim Schädlich, sein Bruder und der Vater von Susanne Schädlich. Und dazu musste wiederum der Onkel gar nicht selbst anwesend sein. Er fragte einfach seinen Bruder, seine Schwägerin, seine Nichte und sie alle vertrauten ihm. Er fragte sie aus, leitete alles an die Stasi weiter und der Onkel machte immer wieder selbst Vorschläge. Es ist nicht so, dass die Stasi ihn irgendwie erpresste oder ihn zwang, das zu tun. Er war selber hochaktiv, war sehr kreativ in seiner Spionagearbeit. Er machte auf privaten Tagebüchern nicht Halt. Und ihm gelang es sozusagen auf diese Art und Weise, die Familie seines Bruders zu zerstören und sie aus dem Land zu werfen. Und auch im Westen hörten die Nachstellungen nicht auf. Der Onkel machte immer weiter. Susanne Schädlich besuchte ihn aber nach der Ausreise in Ostberlin. Sie vertraute ihm. Er war wie ein zweiter Vater, schreibt sie. An einer anderen Stelle schreibt sie, er war wie ein Freund. Der ganze Rest der Familie vertraute ihm. Und bis
also
im Dezember
nie ein Funken von
nicht
Verdacht.
Ein Funken von Verdacht, jedenfalls nicht in dieser Zeit. Im Dezember 89, wurde Karl-Heinz Schädlich aus der Stasi, wenn man so will, entlassen. Wegen Perspektivlosigkeit, aber da war die Mauer schon längst gefallen.
Wie erzählt denn Susanne Schädlich diese Geschichte? Kann sie eine gewisse Distanz zum Geschehen halten, die Dinge von außen betrachten?
Nun, es ist schon ein sehr wütendes Buch geworden. Es ist eine Abrechnung geworden und das kann man sicherlich persönlich auch sehr gut verstehen, denn Susanne Schädlich und ihre Familie waren wirklich eindeutig Opfer dieses Onkels. Sie schreibt da diesen Satz in ihrem Buch, Dämonen wird man nur los, wenn man ihnen entgegentritt. Der Onkel soll unser Dämon nicht sein. Also eine Frau, die sich wirklich befreien will mit diesem Buch. Eine Abrechnung, sie ist unversöhnlich. Sie fragt allerdings auch kaum nach den Motiven ihres Onkels. Sie will ihn nicht verstehen. Sie stellt auch keine Fragen mehr, nicht an sich selbst, kaum an die Eltern. Und auch keine, ich sag mal, imaginären Fragen an den toten Onkel. Sie will ihn vor allem loswerden. Und dieses Buch ist eine Art, ja, Selbstverständigung geworden. Ein sehr authentisches, ein sehr persönliches Buch, aber eben auch man darf kein Sachbuch mit einer stringenten Geschichte erwarten, mit einer bestimmten Haltung, einer gewissen Distanz. Das ist sicherlich auch schwer, wahrscheinlich, wenn man so geprägt worden ist und so ein Opfer auch eines eigenen Familienmitglieds geworden ist. Aber das würde ich auch durchaus kritisch anmerken, zumindest der Versuch, eine gewisse Distanz aufzubauen, Dinge auch in einen Kontext zu stellen, das hätte ich mir schon gewünscht. Manchmal wird man auch konfrontiert mit einer Überfülle an Details aus Stasi-Strukturen. Jede Abteilung wird da zum Teil erwähnt, jede Uhrzeit. Wir erfahren aber, wie gesagt, wie Sie schon fragten, relativ wenig zum Beispiel über die Zweifel an dem Onkel. Da muss doch irgendein Zweifel gewesen sein all die Zeit. Man erfährt auch relativ wenig über diese legendären Schriftstellertreffen in Ost-Berlin und dann auch im Westen.
Das wollte ich gerade fragen. Nennt sie die beim Namen?
Sie nennt viele Personen beim Namen, sehr, sehr viele Personen beim Namen, auch aus diesen Schriftstellertreffen. Aber leider werden da wirklich auch zum Teil nur Namen aufgezählt und ein bisschen wenig auch Details. Man wüsste einfach gerne mehr, wie genau liefen die ab, worüber wurde gesprochen, wie wurde darüber gesprochen. Gab es Verdächtigungen auch innerhalb der Szene? Gab es Vermutungen, wer bei der Stasi war und wer nicht? Das fehlt leider. Das ist ein sehr persönliches Buch geworden.
Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, weil gerade in den letzten Jahren der DDR war in sämtlichen Kreisen klar, irgendwo ist immer einer aus der Stasi. Also
offenbar war dieser Mann eine sehr vertrauenswürdige Person. Es gab ja solche Personen, die nun wirklich nicht das Klischee eines DDR-Staatsdieners erfüllten, die wirklich alles taten, damit man ihnen glaubte. Sie waren gebildet, sie waren weltgewandt, vertrauenswürdig. Das kann man sicherlich menschlich, vielleicht kann man das verstehen, aber wie gesagt, da hätte ich mir mehr gewünscht, einfach auch 20 Jahre danach hätte ich mir doch ein bisschen mehr Reflexion einfach über diesen gesamten Kontext gewünscht. Trotzdem muss ich sagen, dieses Buch ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Beitrag in diesem Wendejubiläum 20 Jahre, denn es macht einem wirklich klar, wie dieses System funktioniert hat, dass es Menschen gefügig gemacht hat und dass es vor allem Freundschaften und Familien zerstört hat. Und ich bin da wirklich sehr dankbar, es ist ein gutes Mittel gegen die Verharmlosung der DDR-Diktatur.
Eins noch ganz kurz, wie schreibt Frau Schädlich über die Menschen, die außer ihr von den Ereignissen betroffen sind, also über die Eltern und Geschwister zum Beispiel?
Ein bisschen wenig, da hätte ich mir auch mehr gewünscht. Sie hat eine Schwester, zum Beispiel eine kleinere Schwester, da fehlt mir ein bisschen, da muss auch irgendwas gewesen sein, dass sie Fragen gestellt hat, dass sie Zweifel gehabt hat. Die kommen relativ wenig vor, das sind eher Randfiguren. Ein Halbbruder ist auch eher nur eine Randfigur. Das ist sehr wenig. Es ist ein Buch über sie selbst, über ihr Verhältnis zu ihrer eigenen Familiengeschichte.
Vielen Dank, Wladimir Walzer, über Susanne Schädlich, immer wieder Dezember, der Westen, die Stasi, der Onkel und ich. Erscheint heute bei Drömer und Knauer, ist 240 Seiten stark, kostet 16,95 €. Und diese Kritik können Sie wie immer nachhören und nachlesen unter www.dradio.de.